mein Zuhause ist halt wirklich Costa Rica in der Zwischenzeit. Und ich reise halt schon immer noch viel. Also auch durch meine Arbeit habe ich halt die Möglichkeit, wirklich durch die ganze Welt irgendwo auch zu reisen. Und ich muss schon immer sagen, also dass Costa Rica wirklich ein tolles Land ist. Also es hat eine unglaubliche Naturschönheit, ist halt auch politisch stabil, sauber und so weiter im Vergleich zu vielen, vielen, vielen anderen Ländern. Und ich komme immer sehr, sehr gerne wieder zurück nach Costa Rica.
Einfach aussteigen. Der Auswanderer-Podcast.
Willkommen zurück. Ja, es fällt mir jetzt schwer, das zu sagen, aber diese Folge heute ist die letzte Folge. Die letzte Folge vor der Sommerpause. Also nochmal Glück gehabt. Ja, ein kurzer Hinweis. Ich mache nach dieser Folge, die du hier hörst, jetzt einen Sommerurlaub und bin am 23. August wieder zurück. Streich dir den Tag im Kalender an. Der 23. August, also da gibt es dann nach dieser Folge hier die nächste neue Folge. Das heißt, du hast also in den nächsten Wochen genügend Gelegenheiten, dir all die alten Episoden aus dem Podcast-Archiv von Einfach Aussteigen anzuhören. Scroll also in der Podcast-App einfach mal ein bisschen zurück und schau, welche Episoden du in den letzten knapp drei Jahren vielleicht verpasst hast. Und wenn du, und das ist noch ein Hinweis, wenn du keine Pause von mir möchtest und konkret planst auszuwandern, dann kann ich dir die Live-Webinar-Reihe sehr empfehlen, die wir am 3. August starten. Und zwar in regelmäßigen Abständen lade ich darin Expertinnen und Experten ein, um mit ihnen über wichtige Auswanderungsthemen zu sprechen. Und du kannst deine Fragen stellen. In der ersten Ausgabe am 3. August geht es um das Thema Gesundheitsabsicherung und Krankenversicherung im Ausland. Also ob du auswandern willst oder ob du vielleicht schon im Ausland lebst, ist das Thema möglicherweise sehr spannend für dich. Wenn du dabei sein möchtest, dann melde dich jetzt noch schnell an für die kostenfreie Webinarreihe und zwar auf meiner Webseite. Da gibt es so einen Banner auf der Startseite oder es gibt den Link hier in den Shownotes.
Mein Podcast.
In der letzten Folge vor der Sommerpause wird es nochmal jetzt so richtig sommerlich, denn es geht nach Costa Rica. Ja, das Land grenzt an Nicaragua im Norden und an Panama im Süden. Es gibt eigentlich kein anderes Land, das sich für Naturschutz, Artenvielfalt und Ökotourismus so einsetzt wie Costa Rica. Es gibt da viele Nationalparks in wunderschönen Regenwäldern. Dazu gibt es natürlich schöne Strände, die vor allen Dingen bei Urlaubern sehr beliebt sind. Das Klima ist tropisch. Es gibt allerdings verschiedene Klimazonen in Costa Rica, wo es manchmal etwas kühler oder eben heißer wird. Wer übrigens dorthin auswandern will, kann das Land auch über ein Freiwilligenprojekt kennenlernen. Da gibt es einige, weil eben Tier- und Naturschutz in Costa Rica ganz groß geschrieben wird. Und das ist jetzt auch die Überleitung zu meinem heutigen Gast. Ich glaube, zum ersten Mal haben wir hier eine echte Doktorin zu Gast, und zwar Dr. Christine Figener. Sie ist Meeresbiologin, Autorin und Meeresaktivistin. Christine ist 2007 als Studentin für ein Volontierprogramm nach Costa Rica gekommen und hat sich dort verliebt. Nicht gleich in das Land oder direkt in einen Mann, sondern in die Meeresschildkröten. Und für die Rettung eben dieser hat sie sich verschrieben. Christine hat inzwischen ihre eigene Naturschutzorganisation gegründet und einen Bestseller über ihre Reise mit den Meeresschildkröten geschrieben. Darüber sprechen wir auch gleich. Was Christine an Costa Rica inzwischen so liebt, was die Schattenseiten an dem Land sind, warum es auch für Tierschützer dort manchmal sehr gefährlich werden kann, wie teuer das Leben in Costa Rica ist und vor allen Dingen, welche Tipps sie den Menschen gibt, die dahin auswandern wollen, darüber sprechen wir jetzt. Viele Grüße nach Costa Rica. Hallo Christine.
Ja, herzliche Grüße nach Irland und danke, dass ich hier sein darf.
Christine, wenn du bei dir in Costa Rica aus dem Fenster schaust, was siehst du da aktuell?
Im Moment sehe ich gerade ein paar Palmwedel, die im Wind wehen. Also es ist letztendlich die Rückseite meines Hauses. Ich gucke da ja auf unsere Gebüsche.
Bist du eigentlich direkt am Meer?
Also nicht direkt. Das ist ja eigentlich das Gute an Costa Rica. Offiziell darf man in den ersten 150 Metern vom Meer nichts bauen. Es sei denn, man hatte schon ein Haus da stehen, bevor dieses Gesetz erlassen wurde. Wir wohnen ungefähr, ich würde sagen, 2 Minuten Fuß weg vom Meer weg.
Okay, also das heißt, wenn du Lust hast, kannst du morgens noch schnell ins Meer schwimmen gehen und dann zurück an den Schreibtisch.
Ja, also schwimmen gehen nicht, aber jeden Morgen gehe ich zum Beispiel mit meinem Hund Sonnenaufgang gucken am Meer, definitiv.
Christine, ich habe das in der Einleitung erwähnt. Du hast dein Leben dem Schutz der Meeresschildkröten verschrieben. Als ich deine Geschichte gelesen habe und das auch gesehen habe, dass du auch Biologie studiert hast, habe ich mich gefragt, ob das schon als Kind dein Berufswunsch war, jetzt da hinzukommen, wo du heute bist.
Also Berufswunsch Meeresbiologin, ja. Ich hatte zwar das Wort Meeresbiologin, kannte ich noch nicht. Also für mich war das ein Unterwasserforscher, so à la Hans Hass und Jacques Cousteau. Das wusste ich wirklich schon im Kindergarten. Dass ich auswandern wollte, wusste ich eigentlich auch schon immer. Da haben sich die Erwachsenen zwar drüber amüsiert, als ich das gesagt habe, dass ich halt im Ausland leben möchte. Und dass es jetzt Costa Rica geworden ist, das war eigentlich eher Zufall, würde ich sagen. Also es war jetzt nicht so für mich die typische Auswandergeschichte, glaube ich, wo Leute sich irgendwie erst in ein Land verliebt haben und dann lange geplant haben, bis sie dann in dieses Land ganz genau ausgewandert sind.
Aber weißt du, woher dieser Wunsch kommt, dass du immer ins Ausland gehen wolltest? Gab es da irgendwo ein Vorbild?
Also ich glaube, das hatte bei mir viel damit zu tun, dass was ich halt machen wollte, so als Meeresbiologin. Und ich glaube, ich hatte halt schon immer so diese Abenteuerbücher von allen möglichen Seefahrern und Alexander von Humboldt und so weiter und auch Jane Goodall, die ja nach Afrika als junge Frau gegangen ist, so vor Augen gehabt. Und ich glaube, mir war einfach klar, dass das in Deutschland jetzt nicht so wirklich zu finden sein würde. Und aus dem Grund, ja, wollte ich einfach die Welt erforschen, glaube ich. Das war wirklich so der Hintergedanke so von meinem Auswanderungswunsch her.
Nord- und Ostsee war keine Option, ja?
Nicht wirklich, nee. Also Wattenmeer ist auch ganz nett und so, aber nee, nicht wirklich.
Ist denn diese Faszination zu gerade den Meerestieren, im Speziellen den Schildkröten, kam das schon im Studium, weil du hast ja eben Meeresbiologie auch studiert, kam das schon daher oder kam das erst dann, weil du kamst ja durch ein Volunteers-Programm nach Costa Rica, ist das da erst entstanden?
Ja, also es ist erstmal so, dass ich im Grundstudium gar nicht Meeresbiologie studiert habe, auch noch nicht mal für mein Diplom, also für meinen Masterstudiengang. Zwar hatte ich schon immer den Wunsch gehabt, Meeresbiologie zu machen, aber es gibt jetzt gar nicht so viele Universitäten in Deutschland, wo man das machen kann und vor allem auch mit dem Schwerpunkt, den ich haben wollte. Und das war damals eben noch die Buckelwale. Also ich war ein Riesenfan von Walen und Delfinen, so wie andere Leute ihre Boyband-Fotos und Poster gesammelt haben, habe ich halt Artikel und so weiter gesammelt von Walen und Delfinen. Und ja, genau, mein Wunsch war eigentlich, Meeresbiologin zu werden, weil ich die Buckelwal-Sprache erforschen wollte. Und da war es dann wirklich so, dass ich durch Zufall eben in dieses Projekt gekommen bin in Costa Rica mit Lederschildkröten und ich hatte zu dem Zeitpunkt zwar schon mal Meeresschildkröten im Zoo und auch sogar schon eine unter Wasser in Ägypten gesehen gehabt, aber so richtig auf dem Radar hatte ich Meeresschildkröten eigentlich noch nicht. Und ich hatte auch noch nie eine Lederschildkröte gesehen. Und das war wirklich dann der Moment, als ich hier mit den Tieren gearbeitet habe, wo ich einfach, ja, mich so wirklich schockverliebt habe. Das sind ja unglaublich faszinierende, beeindruckende Tiere, die schon sehr, sehr lange auf unserem Planeten existieren. Also Lederschildkröten, die Art, die gibt es schon seit über 90 Millionen Jahren. Also die haben letztendlich das Aussterben der Dinosaurier überlebt. Und ja, das war irgendwie so der Wunsch, ist dann in mir aufgekommen, dass es nicht sein kann, dass zu meiner Lebzeit diese Tiere eben aussterben werden.
Ja, aber das kann ganz sein, ne? dass der Mensch jetzt am Ende dafür verantwortlich ist, dass die bald nicht mehr geben wird. Ne?
Richtig, genau. Also es gibt wirklich Populationen, unter anderem eine der beiden Populationen, die hier auch in Costa Rica nistet, wo die Prognose ist, dass wir vielleicht bei 2030 keine Lederschildkröten mehr im Ostpazifik haben werden. Und das ist sehr, sehr traurig und erschreckend irgendwo auch. Vor allem, weil ich mich halt als Vertreter der Spezies Mensch irgendwo auch mitverantwortlich und mitschuldig dafür fühle.
Bist du nach diesem, also offenbar muss ja eben diese Zeit in diesem Volontierprogramm ja dann am Ende dafür gesorgt haben, dass du dich dafür entschieden hast, nach Costa Rica auszuwandern. Bist du denn zwischenzeitlich nochmal zurück nach Deutschland oder hat dir das da so gut gefallen, dass du gesagt hast, okay, ich hole jetzt nur noch schnell meine Sachen und ziehe sofort nach Costa Rica?
Ja, also ich, wie gesagt, dieses Naturschutzprojekt der Lederschildkröten, da war ich halt eben wissenschaftliche Assistentin für 5 Monate und habe da eben auch unter anderem mit den Volontären gearbeitet, die dafür so 2-3 Wochen hinkommen. Und mein Chef hatte mir wirklich am Ende meiner Zeit schon einen Job angeboten als Biologin des Projekts. Und da habe ich ihm gesagt, naja, ich muss ja erstmal mein Diplom zu Ende machen, meine Diplomarbeit schreiben und so. Und da hat er gesagt, naja, warum machst du das nicht hier? Und hat mir damit eigentlich so ein bisschen so ein Floh ins Ohr gesetzt schon. Und als ich dann nach Deutschland zurückkam, habe ich mir dann wirklich ganz bewusst eine Professorin gesucht, die bereit war, eben eine Arbeit, die nicht in ihrer Arbeitsgruppe direkt stattfinden würde, zu betreuen, solange ich eben die Gelder selber dafür auftreiben würde. Und dann bin ich eben im darauffolgenden Jahr und der darauffolgenden Saison direkt wieder nach Costa Rica und war dann 9 Monate dort und habe eben geforscht und eine genetische Studie vor allem gemacht an den Lederschildkröten dort. Bin dann nochmal ganz kurz nach Deutschland zurück mit den Proben im Gepäck, um die im Labor auszuwerten und bin dann wirklich mit den Rohdaten mit Sack und Pack in 2009 nach Costa Rica ausgewandert und habe dann letztendlich meine Diplomarbeit wirklich dort geschrieben, als ich dann schon angefangen habe zu arbeiten.
Ja, wahrscheinlich hat dich auch schon mal jeder unbewusst bei deiner Arbeit sehen können, denn es gibt ein berühmtes Video, wo du und dein Team einer Schildkröte einen Plastikstrohhalm aus der Nase ziehen, was für weltweites Entsetzen gesorgt hat und auch mitverantwortlich ist, dass viele Unternehmen inzwischen auf Plastikstrohhalme verzichten. Ich glaube, dieses Video hatte auch für dich einen großen Impact, oder?
Ja, also das war ja schon relativ weit fortgeschritten in meiner Laufbahn, würde ich sagen. Also da war ich ja schon fast 10 Jahre in Costa Rica zu dem Zeitpunkt. Und ich hatte halt angefangen, einfach mal so in meine Arbeit immer mal mit zu dokumentieren. Und da waren wir eben gerade auf diesem Boot, wo wir das Tier gefunden haben. Und ich habe es dann einfach mal hochgeladen über die Nacht auf meinen YouTube-Kanal. Und klar, also ich denke mal, es war halt neu in dem Sinne für uns, dass es halt mal eine komische Ort war, wo wir Plastik gefunden haben. Ich meine, wir wussten immer schon, dass Plastik problematisch ist für Meeresschildkröten. Das wissen wir eigentlich schon seit den 70er, 80er Jahren, dass eben Plastik, vor allem Einmalplastik, dass wir das zu viel benutzen und Strohhalme gehören jetzt nochmal zu dem Einmalplastik dazu. Es hat mir halt einfach eine unglaubliche Plattform geschenkt, über diese Problematik zu sprechen und natürlich auch über Meeresschildkröten generell zu sprechen. Und ich glaube, das ist schon recht wichtig, denn also auch ich vergesse immer mal wieder, dass natürlich meine Lebensrealität, also dass ich so nah eben am Meer lebe, mit diesen Tieren arbeite, dass es eben nicht die Realität der Mehrheit dieses Planetens ist. Und dass natürlich dann auch so eine gewisse, so ein Disconnect entsteht, ne? Also diese Naturverbundenheit oder dieses immer Präsente von auch so Problematiken ist dann halt einfach nicht gegeben. Und dass man die Leute immer wieder mal dran erinnern muss, dass es halt diese Tiere überhaupt gibt, die eine Daseinsberechtigung haben, sogar weitaus darüber hinaus wirklich sehr, sehr wichtig sind für gesunde Meere und dass auch wir Menschen, egal wie weit wir vom Meer weg wohnen, eben auch mit dem Meer verbunden sind, eigentlich sogar darauf angewiesen sind, dass wir gesunde Meere haben, dadurch, dass zum Beispiel unser Sauerstoff zu 50% im Meer produziert wird und so weiter. Und ja, seitdem ist es halt so, dass von meiner wissenschaftlichen und Naturschutzarbeit ich halt auch immer mehr so in Richtung Umweltbildung, Wissenschaftskommunikation, aber auch eben ein bisschen so in die Aktivismusrichtung was machen.
Ja, ich finde das echt, weil ich habe dieses Video vor, glaube ich, 3-4 Jahren das erste Mal gesehen. Und zwar hat mir das ein befreundeter Kollege gezeigt, der aufgrund dieses Videos ein Startup für Glasstrohhalme gegründet hat und daraus den Gewinn auch in Beach Cleanings investiert, weil das echt, also viele, glaube ich, halt wirklich zu so einem Umdenken gebracht hat. Und ich glaube, dass eben, wenn man sowas auch schafft, um die Leute mal auch eben zu schocken, um auf dieses Problem hinzuweisen, ist das, glaube ich, echt was auch für dich wahrscheinlich über einen längeren Zeitraum dann gut funktioniert, ne?
Ja, also es ist halt, ne, es gibt einfach so einen Ansatzpunkt, wo man anfängt, über solche Sachen zu sprechen, erstmal Bewusstsein zu schaffen und dann natürlich auch über viele andere Sachen noch mitreden kann. Weil wenn das Bewusstsein erstmal geschärft ist, dann stellen die Menschen natürlich auch Fragen, ne? Also da wird viel hinterfragt, da möchten sie natürlich mehr wissen und so weiter. Also deswegen habe ich dann halt wirklich irgendwann auch ein Buch geschrieben über Meeresschildkröten, einfach weil natürlich die Geschichte mit den Meeresschildkröten nicht in einem 8-Minuten-Video mit einem Strohhalm erzählt werden.
Genau, das ist eine gute Überleitung. Meine Reise mit den Meeresschildkröten heißt das Buch. Das wurde in diesem Jahr im März veröffentlicht. Ich verlinke das auch in den Shownotes in der Folgenbeschreibung. Also ich kann dir nur empfehlen, bestellt dieses Buch. Ich würde gerne noch auf einen Punkt kommen, weil ich das auch gelesen habe, bevor wir dann zum Thema Costa Rica im Allgemeinen kommen. Und zwar, wie gefährlich ist es eigentlich, als Tierschützer eben zu arbeiten in Costa Rica? Ich habe gelesen, dass vor 10 Jahren ein befreundeter Tierschützer ermordet wurde, was mich irgendwie total geschockt hat. Und deswegen die Frage, ist das heute auch was, wo man wirklich Angst haben muss in Costa Rica, wenn man sowas macht, wie du machst?
Also erstmal ist es, muss man vielleicht mal dazu sagen, dass Naturschützer umgebracht werden, ist leider keine Seltenheit. Also es passiert überall auf der Welt aus verschiedenen Gründen, weil halt meistens immer sehr große andere Interessen irgendwie existieren und da Naturschutz oft einfach im Weg steht. Und vor allem in Einzelpersonen, die halt lautstark eintreten eben für gewisse Sachen. Das muss man einmal schon mal dazu sagen. Und dann in dem Fall von Heido jetzt, also generell kommt es wirklich stark darauf an, wo man arbeitet in Costa Rica. Also es gibt definitiv Strände, die würde ich als heißes Pflaster bezeichnen. Das ist vor allem in der Nähe von den großen Verschiffungshäfen, also um Limón rum, um Punta Arenas rum. Also da würde ich zum Beispiel auch nicht wohnen wollen, weil eben da auch große Interessen, so in Sachen Drogenschmuggel und so weiter existieren. Dadurch, dass es Drogenschmuggel gibt, gibt es auch leider viele Leute, die halt zum Beispiel Drogenprobleme haben. Und das ist halt einfach eine komplett andere Dynamik als jetzt in den ländlichen Gebieten, wo wir arbeiten, eben auch in den kleinen Dörfern, wo halt zum Beispiel es zwar Wilderei gibt, aber die Wilderei eben so aus einer finanziellen Notdürftigkeit heraus passiert, ne? Weil man eine Familie zu ernähren hat, weil man einfach keine Jobs hier in der Gegend hat und so weiter. Aber das sind auch meistens einfach so Gelegenheitsgeschichten. Also wenn man halt die Gelegenheit hat, ein Meeresschildkrötennest und die Eier davon zu klauen, dann macht man das halt. Aber das heißt, würde ich sagen, an den meisten Stränden habe ich eigentlich keine Angst, unterwegs zu sein, und mache mir da auch jetzt keine Sorgen drüber, dass ich da vielleicht irgendwie umgebracht werde. Aber es gibt Strände wirklich, wo ich ungerne arbeite.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahr zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Ja, lass uns mal ein bisschen vielleicht den Übergang nutzen, so eben hin zu der Mentalität, zu dem Leben in Costa Rica zu kommen. Wie ist das Leben, also ne, jetzt auch von der Mentalität her, von den Menschen her, wenn man eben hört, ne, zum einen man macht aus Armut dann eben oder aus Drogenkonsum klaut man diese Eier. Ist das quasi nur so eine Seite Costa Ricas oder würdest du sagen, eigentlich tickt das Land ganz anders?
Ja, also ich denke mal, genauso wie bei uns in Deutschland zum Beispiel auch, ist es so, dass auch in Costa Rica es, glaube ich, so zwei Dimensionen gibt, würde ich sagen. Und das ist zum einen so das städtische Costa Rica, ne, wo halt Leute die Uni besuchen und das eigentlich, finde ich, sehr europäisch und sehr, ja, normal zugeht irgendwo, was so Rollenverhältnisse angeht und so weiter und so fort. Und dann hat man eben die ländlichen Gebiete, wo man das Gefühl hat, dass man irgendwie so 40, 50 Jahre in die Vergangenheit reist, wo halt einfach die Rollenverhältnisse noch ein bisschen klassischer sind, ein bisschen, also schon sehr stark klassisch sind und natürlich der Bildungsstandard auch ein bisschen niedriger ist und eben dann, ja, die Armut halt auch größer ist, ne? Also ich meine, das Tolle an Costa Rica ist, dass es eigentlich eine materielle Armut ist, würde ich sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass Leute hier wirklich verhungern oder am Hungertuch nagen, weil wir eben in einem tropischen Land wohnen und eigentlich die Leute, die in ländlichen Gebieten bieten, leben, vielleicht nicht viel Geld haben, aber die haben halt Land und Ländereien und relativ große Ländereien und können sich eigentlich auch relativ viel Essen selber anbauen und so. Von der Mentalität her finde ich einfach, Costa Ricaner sind unglaublich warm und herzlich, was ich finde manchmal so den Deutschen ein bisschen abgeht, so vermenschlichen einfach auch. Ne? Also ich finde, da ist immer noch so, die menschliche Seite wird immer noch mit angeguckt. Was ich halt, also ich weiß nicht, ob das stimmt, aber meine Erklärung ist halt, Costa Rica, also die Geschichte von Costa Rica ist ja so ein bisschen kurios, weil eigentlich gab es ja nie groß Krieg in Costa Rica. Also selbst die Unabhängigkeit ist Costa Rica ja quasi in den Schoß gefallen, haben es auch erst viel zu spät mitbekommen, dass sie überhaupt unabhängig sind, haben halt andere Leute für gekämpft und sie haben es halt einfach auch mit abbekommen. Dann wurde das Militär ja in den 40er Jahren abgeschafft, damit man halt mehr in Schulen und in die Gesundheitsgeschichten investieren kann. Und ich finde, man merkt das einfach. Also gerade wenn man halt zum Beispiel dann mal nach Nicaragua oder Panama geht, das ist einfach so eine gewisse latente Aggression, die halt in den anderen Ländern teilweise den Menschen irgendwie, also nicht, dass sie unfreundlich sind oder so, aber ich finde immer so, da sind so manchmal so latent aggressive Geschichten unterwegs, die man sehr selten hier in Costa Rica findet. Also Costa Ricaner sind eigentlich eher konfliktscheu, würde ich sagen. Was manchmal auch wenn man halt mal Sachen klar irgendwie angehen möchte, ist das manchmal auch ein bisschen problematisch. Aber generell ist es halt schon eher, dass Costa Ricaner auch sehr gerne harmonisch eben miteinander leben, auch überhaupt nicht nachtragend sind, was ich immer sehr faszinierend finde. Und wenn man halt, ja, man wird halt einfach auch aufgenommen, man wird willkommen geheißen. Also ich finde, das halt sehr viel Wärme irgendwie unterwegs hier bei den Menschen.
Also dir ist quasi der Wechsel aus dem kühlen, harten Deutschland, wo man ja so erfolgsorientiert ist, nach Costa Rica jetzt auch eben mit Anschluss finden, mit Einheimischen, ist dir nicht schwer gefallen? Oder hat das fehlende Spanisch dazu noch was beigetragen?
Ja, also ich glaube, ich hatte ja von Anfang an immer wirklich vor allem Kontakt mit der lokalen Bevölkerung. Also mal abgesehen von den Volontären ist es ja so, in den Dörfern, in denen ich arbeite, gibt es eigentlich fast keine Ausländer, also die da wirklich permanent leben. Und ich habe halt von Anfang an Spanisch gelernt. Also das heißt, innerhalb von, ich glaube, meiner ersten Saison schon hatte ich relativ gutes Level von Spanisch gehabt und dann im zweiten Jahr war es dann fließend.
Ah, okay.
Und ich habe ja letztendlich auch alles, was so, keine Ahnung, diese ganzen Behördengänge für meinen Wohnsitz und das habe ich alles selber gewuppt. Ne? Also das habe ich halt, ich hatte kein Geld für einen Anwalt gehabt, das muss ich auch ganz klar sagen. Das heißt, aber ich habe mich da halt immer selber reingefuchst, ne, in die ganzen Systeme von Costa Rica, sei es irgendwie Krankenversicherung oder das Steuersystem oder wie gesagt, meinen Wohnsitz zu beantragen, also mein Visum hier zu beantragen. Das habe ich halt alles selber gemacht. Ja, und das hilft natürlich, klar. Also ich glaube, Sprache sowieso ist der Schlüssel, um irgendwie in einem Land anzukommen. Also wenn ich dann Leute oder Auswanderer höre, die irgendwie sagen, ja, ich verstehe immer nicht, warum die Leute so unfreundlich sind. Und dann sage ich, ja, sprichst du die Sprache? Nee, überhaupt nicht. Dann denke ich so, naja, gut, dann würde ich mich auch nicht wundern. Also wenn man ja nicht mal wirklich so versucht, irgendwie die Landessprache zu lernen, das ist schon ein bisschen traurig. Also da muss ich mir auch sagen, da ärgere ich mich halt immer über viele Immigranten hier nach Costa Rica, die ja seit 20 Jahren hier wohnen und sich darüber beschweren, dass niemand Englisch spricht, ja, obwohl sie eben in 20 Jahren kaum Spanisch gelernt haben. Also finde ich unmöglich.
Ja, deswegen, um das klarzustellen, kommt man überhaupt jetzt abseits der Touri-Gebiete mit Englisch durch?
Schwierig. Also die meisten Leute, jetzt vielleicht die jüngere Generation mal eher, aber auch nicht unbedingt in den Dörfern. Also zum Beispiel von meinem Team, also wir haben 7 Jungs, die bei uns oder 7 Männer, die bei uns arbeiten. Ich glaube, davon sprechen 2 einigermaßen Englisch. Mhm. Ja.
Du bist inzwischen auch verheiratet mit einem Costa Ricaner. Also die Integration hat da, glaube ich, vollends geklappt.
Ja, 13 Jahre schon fast.
13 Jahre, wow. Gibt es eigentlich noch so Zeiten oder so Dinge, wo du, Situationen, wo du merkst, da bin ich doch noch so ein bisschen deutsch? Oder hast du das Gefühl, dass du eben nach dieser langen Zeit in Costa Rica schon sehr angepasst bist?
Also so was Privatsphäre angeht, bin ich schon eher noch sehr deutsch. Also ich habe schon sehr gerne meine Ruhe und also es stört mich jetzt nicht so sehr, wenn Leute mal kurz vorbeikommen oder so. Aber wenn das zu viel wird, dann wird es manchmal schon ein bisschen nervig. Vor allem, ich arbeite halt von zu Hause aus und hier im Dorf ist das irgendwie, schnallt das keiner, dass ich halt, auch wenn ich zu Hause bin, halt letztendlich arbeite. Also, dass ich halt auch Art Bürozeiten habe. Ja, dass ich zum Beispiel zwischen 9 Uhr und 12 Uhr irgendwie jetzt nicht irgendwie eine Stunde Klönchen mit irgendjemandem halten kann. Und wenn dann mein Schwiegervater wieder mal ankommt und dann, keine Ahnung, sich auf die Terrasse bequem es macht und ich da halt so ein bisschen stehe und denke so, ich muss aber eigentlich arbeiten. Irgendwann musste ich es ihnen dann wirklich sagen und sage, pass mal auf, Miguel, also kannst gerne nach 3 Uhr irgendwie kommen, aber jetzt so bist du vor 3 Uhr ist es immer richtig schlecht von montags bis freitags. genau solche Sachen. Aber es hat vielleicht nicht unbedingt was mit dem Deutschsein zu tun, aber vielleicht auch mit der Gegend hier. Ich glaube, eine andere Sache, die mich manchmal noch ein bisschen stört, wobei ich glaube, das ändert sich auch. Also früher war es wirklich so, dass man, also dieses Konzept von sich was ausleihen in Costa Rica hat eigentlich immer dazu geführt, dass der Gegenstand dann in den Besitz der Person übergegangen ist und die sich sehr echauffiert haben, wenn man dann nach diesem Gegenstand wieder, also das, dass man den wieder zurückhaben wollte. Das musste ich dann auch erst lernen, dass das halt, also wenn du jemandem was borgst, also schenkst du ihm das eigentlich. Also das war so die latente Sache. Und das, ja, aber es ändert sich halt auch, ich glaube, weil man schon merkt, dass die Leute natürlich auch anderen Kulturen irgendwie ausgesetzt sind, gerade im Tourismus, auch so was Pünktlichkeit und so weiter betrifft, dass das da halt schon Umdenken gibt. Aber das finde ich aber eher lustig. Also wenn man irgendwie eingeladen ist zu einem, keine Ahnung, Babyshower oder irgendeinem Geburtstag und da steht drauf, keine Ahnung, es fängt um 2 Uhr an, dann gehe ich meistens erst zu 3 Uhr hin. Und ich bin trotzdem einer der Ersten, die dann kommt.
Ist denn eigentlich nach, weil das finde ich auch immer interessant, nach 16 Jahren jetzt eben im Ausland, ich gehe mal nicht davon aus, dass du jetzt regelmäßig da irgendwie nach Deutschland fliegst, ist da noch was, was du vermisst, also was du gerne hättest?
Boah, weiß ich nicht. Also Essen, glaube ich, das ist das Einzige. Da gibt es so ein paar Sachen. Ich habe immer eine lange Liste von Sachen, die ich dann esse in Deutschland. Ja, aber ansonsten, nee, vermissen jetzt eigentlich so, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht. Also ich habe auch jetzt, als ich in Deutschland war, im April und Mai für mein Buch, war ein wunderschöner Tag. Also es hat relativ hässlich angefangen mit hässlichem Wetter, Regen und die Bäume waren noch kahl und dann wurde es eigentlich immer schöner in der Zeit und dann am Ende war es wirklich richtig tolles Wetter und da bin ich irgendwie in der Gegend um Karlsruhe durch die Gegend gefahren mit dem Auto und dachte so, ja, es ist ja schon ganz schön hier, aber irgendwie so, es fühlt sich halt nicht nach Zuhause an. Also es ist halt wirklich so, mein Zuhause ist halt wirklich Costa Rica in der Zwischenzeit und ich reise halt schon immer noch viel, also auch durch meine Arbeit habe ich halt die Möglichkeit wirklich durch die ganze Welt irgendwo auch zu reisen und ich muss schon immer sagen, also dass Costa Rica wirklich ein tolles Land ist, also es hat eine unglaubliche Naturschönheit, ist halt auch politisch stabil, sauber und so weiter im Vergleich zu vielen, vielen, vielen anderen Ländern. Und ich komme immer sehr, sehr gerne wieder zurück nach Costa Rica.
Was viele ja auch immer interessiert, weil du es jetzt gerade auch aufgezählt hast, so Infrastruktur, eben so Krankenhäuser und solche Dinge, wie nimmst du das wahr?
Ja, also ich muss dazu sagen, das ist vielleicht auch sehr, obwohl naiv nicht, aber man denkt halt nicht viel drüber nach, wenn man halt Mitte 20 ist, was halt wird, wenn man alt ist oder so. Also die Gesundheitsversorgung in Costa Rica ist eigentlich ziemlich gut. Viele Ärzte haben auch im Ausland studiert, zum Beispiel in den USA oder auch in Europa. Also viele unserer Zahnärzte haben in Deutschland studiert aus irgendeinem Grund. Es ist halt auch relativ kostengünstig. Also selbst, wir haben ja hier eine staatliche Gesundheitsversicherung, wo man nichts bezahlt, wenn man halt in die staatlichen Krankenhäuser und so weiter geht. Auch für die Medikamente zahlt man nichts. Aber es gibt natürlich auch Privatärzte und auch die sind nicht so sonderlich teuer, wenn man jetzt mal irgendwie nochmal nebenher einen anderen Spezialisten konsultieren möchte oder so. Es kommt aber natürlich schon drauf an, wo man wohnt, ne? Also hier bei uns zum Beispiel in der Südkaribik gibt es wenig spezialisierte Sachen. Also da haben wir halt wirklich diese ganz einfachen staatlichen Kliniken, die jetzt vielleicht auch nicht unbedingt zu den besten des Landes gehören. Also ich sage immer, wenn ich irgendwas Größeres hätte, möchte ich nicht unbedingt hier ins Krankenhaus müssen. Also gerade Limon und so. Mein Mann hatte einen Blinddarmdurchbruch gehabt und der hatte Glück gehabt, dass es halt gut ausgegangen ist. Aber das war schon, also boah. Oder die Leute, die ich halt miterlebe, die halt ihre Kinder hier im Limon-Krankenhaus oder so bekommen. Also das würde ich nicht machen wollen. Mhm. Ja, also ich zahle halt, ich bin halt toi 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 jetzt nicht so oft häufig krank. Ich hatte Dengue gehabt vor, also 2020 im November, das erste Mal. Und da bin ich halt zu einem Privatarzt gegangen und habe halt da die Laborbefunde gemacht und so weiter. Und das war halt auch hier in der Nähe. Das war schon gut. Also da muss ich sagen, die Ärzte sind schon nicht schlecht. Aber in der Stadt halt, also wenn man wirklich irgendwie älter wird, dann sollte man vielleicht in die Nähe von der Hauptstadt oder vom Zentraltal eben ziehen, wo man eben die ganzen tollen Krankenhäuser hat, die ganzen, ne, Spezialisten eben, die eben hier in Costa Rica existieren.
Weil du auch vorhin gerade noch so ein bisschen Preise angesprochen hast, eben was günstig ist, was teuer ist. Costa Rica wird ja auch die Schweiz Südamerikas genannt. Ist das, weil es auch relativ teuer ist, also weil die Lebenshaltungskosten relativ hoch sind? Ich glaube, es ist natürlich auch so ein bisschen anders eben bei euch jetzt im Süden, als wenn du jetzt sagst, in den touristischen Gebieten. Oder wie nimmst du das so wahr? Es ist jetzt kein Billigland, ne?
Nee, also Billigland ist es definitiv nicht. Vor allem, wenn man es halt, also wir bekommen ja viele Touristen, die so auf einer Rundreise sind, die dann halt gerade aus Kolumbien kommen oder aus Panama oder so, die natürlich ganz andere Preise gewohnt sind und dann ordentlich mit den Ohren schlackern, wenn sie hier dann nach Costa Rica kommen. Also wenn man jetzt nur Reis und Bohnen essen würde, das wäre immer noch relativ günstig. Und wenn man zum Beispiel jetzt irgendwie in einer der lokalen Restaurants irgendwie einkehrt, da kann man auch noch sehr, sehr günstig essen. Aber wenn man halt, ja, ich würde sagen, vielleicht mal ein bisschen typischer europäisch isst und eben auch mal andere Sachen als nur Reis und Bohnen, dann wird es halt ziemlich schnell ziemlich teuer, was so gewisse Produkte angeht. Was halt immer noch sehr günstig ist, sind halt frische Sachen, also Obst, Gemüse, vor allem wenn man eben im Zentraltal wohnt. Da hat man diese Farmers Markets eben, wo man halt wirklich für ein paar Dollar riesige Tüten frische Sachen bekommen kann. Was natürlich auch nicht sonderlich teuer ist in Costa Rica, ist einfach der Stundenlohn, ne? Also das heißt zum Beispiel irgendwie mein Auto reparieren zu lassen und so weiter. Solange man die Ersatzteile bekommt, ist es halt auch noch relativ günstig. Oder wenn man, keine Ahnung, mal Schreiner oder so anstellen muss. Das sind halt alles nicht so die riesigen Kosten. Bis vor kurzem waren auch eigentlich die Mietpreise jetzt nicht so sonderlich hoch. Das hat aber leider jetzt während der Pandemie in den Gebieten, vor allem in der Strandnähe, ziemlich eingeschlagen. Also da gibt es, glaube ich, fast eine 300-fache Preiserhöhung im Moment. Ja, also das heißt, also 300% meine ich jetzt von dem, was es vorher war. Mhm. Weil, also da hast du keine Ahnung, früher noch ein Haus, zwei Raum.
Bedrooms.
Ja, two bedrooms, genau, two bedroom place. Hat man locker für irgendwie 600 bis 1000 Dollar bekommen. Und da, also das ist nicht ungewöhnlich, dass es jetzt auch mal locker 2000 bis irgendwie 4000 US-Dollar sind für das Gleiche. Ja, also das heißt, also auch ich muss sagen, dass halt früher hat das bei mir mal gepasst, weil ich Kost und Logis eigentlich immer gestellt bekommen habe als Biologin. Das heißt, ich habe ein Gehalt bekommen, musste aber letztendlich für meinen Unterhalt nicht aufkommen. Und jetzt in der Zwischenzeit, wo wir halt, wir haben unser Haus gekauft, das heißt, wir müssen Miete nicht bezahlen, geht das eigentlich auch noch, da wir beide letztendlich ein Einkommen haben. Aber ich habe halt schon gemerkt, dass es einfacher ist, wenn man eben ein Einkommen außerhalb des Landes hat und nicht innerhalb des Landes. Ne? Und das ist schon so. Also deswegen haben wir diese ganzen digitalen Nomaden, die hier hinkommen und Remote Worker und so weiter, die halt dann einfach nicht ihr Gehalt hier in Costa Rica verdienen, sondern außerhalb, aber dann die Kaufkraft haben, dann trotzdem irgendwie 6.000 US-Dollar für Miete auszugeben.
Wow.
Ja, das ist natürlich schon heftig, auch für die lokale Bevölkerung. Aber es gibt natürlich schon auch immer noch Orte in den Bergen, wo Mietpreise total erschwinglich sind und im Zentraltal, wo das auch total okay ist, was man da an Miete bezahlt.
Gut, aber da muss man sich dann eben schon entscheiden, will ich jetzt so außerhalb wohnen, auch so ein bisschen einsamer wohnen oder will ich halt eben mit einer großen Community irgendwie zusammen sein?
Total. Und ich meine, das ist halt genau das, der Casus Knactus. Ne? Also für mich ist es halt so, ich lebe nicht in Costa Rica, um dann im hässlichen Zentralteil zu wohnen. Also für mich hässlich. Also viele Menschen, sehr schnell, eher dreckig, halt Großstadt. Ich bin halt kein Großstadtmensch. Dafür muss ich nicht in Costa Rica leben. Also ne, ich lebe hier wegen der Natur. Aber ich merke halt auch, also ich bin halt nicht so sonderlich eng verbunden mit der ganzen sogenannten Expat-Community hier. Also ich finde es sowieso immer so arrogant, wenn man sich halt als weiße Person dann als Expat bezeichnet und nicht als Migrant. Aber das ist eine andere Debatte. Aber das ist halt schon immer auch ein interessanter Schlag Mensch, die halt auch wenig irgendwie sich versuchen, ins Land zu integrieren, sondern ganz oft eben unterhand sich bleiben. Wo ich auch immer denke, dann weiß ich nicht, wofür man auswandert, vielleicht fürs Klima, aber ansonsten eigentlich ein kleines US-Amerika oder Deutschland irgendwie nochmal versucht zu erschaffen. Wo ich immer so denke, dann, ja, das ist ja eigentlich nicht Auswandern, ne? Das ist irgendwie, ja, keine Ahnung, Deutschland 2.0 oder so.
Ja, ist ja, einmal die Tapete wechseln, der Rest bleibt gleich.
Genau, richtig. Mhm.
Weil du vorhin auch noch von den Jobs gesprochen hast und auch von den Gehältern. Ich gehe mal davon aus, dass du jetzt wahrscheinlich auch niemandem empfehlen würdest, eben für einen Job nach Costa Rica zu kommen, sondern dann wahrscheinlich eher halt eben remote zu arbeiten oder sich selbstständig zu machen. Oder siehst du irgendwo Potenzial, wo du sagst, das funktioniert super oder das braucht es hier noch? Also irgendwie so auch in Richtung Idee, was man machen könnte in Costa Rica?
Ja, also generell ja zu dem, was du gerade alles gesagt hast. Ich glaube, vielleicht mit der einzigen Ausnahme, wenn du von deiner Firma aus, also wir haben ja unglaublich viel Biotechnologie und so weiter hier. Intel produziert ja auch, ist es Intel oder IBM? Chips, Computerchips hier. Das heißt, es gibt viele deutsche Firmen auch, wie Siemens, glaube ich, zum Beispiel, die halt hier in Costa Rica einen Standort haben und wo man eben dann auch zum Beispiel mal die Chance hat, 1-2 Jahre hier in Costa Rica zu leben und zu arbeiten und natürlich dann wahrscheinlich mit einem deutschen oder europäisch nordamerikanischen Gehalt. Das ist natürlich super. Ja, selbstständig machen ist definitiv auch eine Option. Da sollte man halt nur gut gucken. Also ich glaube, ganz viele Leute, die halt hier hinkommen, haben Beachbar. Alle genau die gleiche, genau, haben genau die gleiche Idee, ein Restaurant, ein Hostel oder eine Beachbar aufzumachen. Das funktioniert ungefähr genau 2 oder 3 Jahre. Dann ist das Geld halt weg und das Konzept war wohl doch nicht so cool, wie sie dachten. Also das ist vielleicht nicht die Idee, mit der man nach Costa Rica auswandern sollte, sondern ich würde mich auch ganz ehrlich vom Tourismus vielleicht in dem Sinne ein bisschen fernhalten, weil es natürlich auch eine sehr fluktuierende Einkommensquelle ist, ne? Also was man gerade auch in der Pandemie gesehen hat. Super, wenn es halt läuft gerade und natürlich hat Costa Rica auch viele Touristen, aber es gibt natürlich auch unglaublich viele Anbieter. Also man müsste dann wirklich schon so eine Nische finden irgendwo, wo halt noch kein anderer unterwegs ist. Aber ich glaube, es gibt schon ganz viele andere Sachen, auch Produkte, die es einfach in Costa Rica nicht gibt wirklich, wo man sich wirklich sehr guten Standbein aufbauen kann. Also es gibt zum Beispiel einen deutschen Bäcker, es gibt mehr als einen deutschen Bäcker, nur aber ein deutscher Bäcker, der es wirklich gut geschafft hat, sich zu etablieren und die ganzen Hotels beliefert und auch die so verschiedene Communities an der Küste mit so einem Bäckerwagen. Das hat natürlich gut funktioniert, das sollte man auch nicht denken, jetzt gibt es schon einen Bäcker, aber sowas in der Art halt, wo man einfach mal wirklich mit offenen Augen durch die Gegend läuft. Also was man wirklich auch immer brauchen kann, sind gute Handwerker. Wobei eben, du brauchst halt die Kaufkraft, dann auch einen guten Handwerker zu bezahlen, weil leider ist es halt so, ne, Costa Ricaner sind halt um einiges günstiger. Dann haben wir auch noch Leute aus Nicaragua hier, die sind noch günstiger. Die arbeiten vielleicht nicht ganz so gut, aber wenn Leute vor allem eben aufs Geld gucken und nicht auf die Qualität der Arbeit, dann ist es halt auch da schwierig, irgendwie sich ein Standbein aufzubauen.
So, aber den ersten Currywurststand gibt es noch nicht, ne?
Doch, den gibt es auch schon. Es gibt auch schon einen Dönerstand, gibt es auch schon.
Ah, herrlich. Hat sich die deutsche Community gleich gekümmert, dass sie versorgt
werden. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob der Dönerstand in deutscher Hand ist oder nicht.
Wahrscheinlich schon.
Wahrscheinlich schon. Ja, ich vermute es auch mal, weil es auch in der Nähe von der deutschen Botschaft ist. Also okay. In dem Gebiet.
Ja, wir sind schon bei den Tipps. Gibt es noch Dinge, die du jetzt noch nicht aufgezählt hast, die du Menschen mitgibst, die nach Costa Rica auswandern wollen? Vielleicht auch so dahingehend, wette, du hast bestimmt schon viele Leute kommen und gehen sehen, die vielleicht auch so eine andere Vorstellung auch von dem Land hatten.
Ja, also definitiv Sprache lernen, Spanisch, vor allem, weil es halt hilft, nicht übers Ohr gehauen zu werden von Anwälten und so weiter und so fort. Ich glaube, die meisten Leute, klar, das ist schon gut, wenn man halt gutgläubig reingeht, aber ich glaube, so eine gewisse... Also leider sehe ich das halt oft bei Deutschen gerade so, dass es immer zwei Extreme gibt. Also Leute, die halt allen immer glauben oder die halt ständig allem misstrauen irgendwie. Also ich glaube, man muss da so eine gesunde Mischung finden, weil manchmal, wenn man halt die ganze Zeit nur misstrauisch ist, reagieren die Costa Ricaner da auch ein bisschen allergisch drauf. Und wenn man halt aber auch zu gutgläubig ist, wird man halt auch ganz schnell ausgenutzt irgendwie. Das ist eine Sache. Also Costa Ricaner generell sind eigentlich super hilfsbereit. Aber wir Deutschen haben manchmal so eine Art und Weise aufzutreten, die letztendlich diese Hilfsbereitschaft gleich im Keim erstickt. Also das habe ich halt wirklich schon mitbekommen, wo, keine Ahnung, das Auto kaputt gegangen ist und eigentlich war die Werkstatt schon geschlossen, obwohl vielleicht auf dem Schild stand, dass sie eigentlich noch erst in 10 Minuten schließt. Und je nachdem, wie man halt dem Menschen begegnet, hätte dieser Mensch wahrscheinlich die Werkstatt sogar nochmal aufgemacht und dir dein Auto repariert, wenn du nett gewesen wärst. Aber wenn du dann halt so sehr deutsch ankommst und dich dann direkt echauffierst, warum die Werkstatt denn schon zu ist und sowieso, dann ist es wahrscheinlich auch noch Wochenende und weder Samstag noch Sonntag wird die Werkstatt geöffnet und dein Auto wird erst am Montag repariert. Sowas halt. Das sind halt Sachen, die, glaube ich, ja, da muss man, glaube ich, sein Deutschsein ein bisschen regulieren. Ist auch nicht schlecht, wenn man sich überhaupt, wenn man schon mal ein bisschen gereist ist und überhaupt weiß, was es heißt, so typisch deutsch zu sein, glaube ich. Dann ist es natürlich, also wirklich genau was halt, ne? Man sollte nicht mit zu wenig Geld hier irgendwie ankommen und sich wirklich auch mit so, ja, mit Gesetzen vertraut machen. Also zum Beispiel darf man offiziell in Costa Rica nicht in den ersten 150 Metern bauen. Das heißt also, wenn man ein Grundstück kauft in diesem Gebiet, ist es sehr wahrscheinlich so, dass man es nicht bebauen darf, auch wenn einem was anderes gesagt wurde. Und das heißt, also da muss man sich wirklich schon gut irgendwie mal informieren, um das halt so solche Sachen, solche bösen Überraschungen, dann nachdem man schon sehr viel Geld ausgegeben hat, irgendwie zu vermeiden.
Da hast du wahrscheinlich in den Jahren schon einiges gesehen, ne, in dem Bereich.
Total. Ja, vor allem die Leute sind dann auch extremst beratungsresistent, ne? Also selbst wenn man halt das dann sagt und sagt so, Leute, also müsste da mal ein bisschen aufpassen. Nee, wir haben das alles schon abgeklärt und uns wurde zugesichert, dass man das kann. Und dann ist es halt nicht so. Also als Tipp finde ich auch, dass man einfach genau vielleicht mal verschiedene Orte vom Land irgendwie erstmal erkundet, bevor man überhaupt irgendwas kauft, erstmal was anmietet und so ein bisschen Gefühl für die Umgebung, für die Menschen dort bekommt und guckt, ob man sich da wohlfühlt, ob das Klima überhaupt so ist, wie man das mag, weil ich glaube, ganz viele Leute stellen sich halt vor, es ist total cool, am Meer zu leben, stellen dann aber fest, dass es sehr, sehr tropisch schwül ist und eigentlich ja ohne Klimaanlage fast nicht auszuhalten und dann irgendwann wirklich doch in die Berge ziehen, wenn sie es können. Ne? Also deswegen glaube ich, ist das immer besser, wenn man das mal schon vorher abgecheckt hat. Weil ich glaube, es ist halt schon auch noch ein riesiger Unterschied, wenn man eben als Tourist in ein Land kommt und dann eben, ne, alles total cool findet, aber eben in diesem Tourismusmodus ist und dann wirklich hier leben muss. Die Behördengänge, die langen Wartezeiten, wenn man zur Bank möchte und so weiter. Also da muss man sich wirklich drauf einstellen, dass es halt einfach viel hier mit Warten zu tun hat. Also dass man einfach gewisse Geduld mitbringen muss. Und dass man halt einfach wirklich nicht mit so einer rosaroten Brille hier ankommt und vor allem, dass man was zu tun hat. Also ganz viele Leute, die halt einfach viel Geld haben auch oder genug Geld haben, weil sie irgendwie eine Pension bekommen oder so, denken halt, naja gut, das ist ja voll cool, wenn ich jetzt die nächsten 10 Jahre hier irgendwie nur am Strand liege und dann an der Bar hocke und so weiter. Also ich habe halt festgestellt, ich glaube, was halt ein großer Unterschied zu mir und vielen anderen Expats oder Migranten ist, ich habe halt was zu tun. Ich habe eine Aufgabe hier, ich habe einen Job. Mein Tag strukturiert sich einfach dadurch, dass ich was zu tun habe. Wo ich halt viele andere Leute sehe, die einfach wirklich gar keine Struktur in ihrem Tag haben, dadurch, dass sie einfach ein Einkommen haben von außerhalb und irgendwie so in den Tag hineinleben und unglaublich unglücklich sind, unglaublich verbittert sind. Mhm. Weil wie gesagt, also irgendwann nutzt sich so diese Tourismus, diese Neuheit von Tourismus irgendwo auch ab. Ne? Also man kann nur so lange irgendwie am Strand rumgammeln, bevor man irgendwie dann doch vielleicht mal was anderes wieder machen möchte.
Christine, wir sind leider schon am Ende. Ich habe noch eine Frage übrig und zwar: Wenn wir in 2 Jahren nochmal sprechen, wie sieht dein Leben aus? Was sind deine Pläne? Was hast du noch vor?
Ah, das ist eine schwierige Frage, weil ich genau da mit dieser Thematik gerade so ein bisschen selber unterwegs bin. Also wo geht es jetzt wirklich für mich hin in der Zukunft? Dadurch, dass ich halt jetzt, ja, also gerade die Pandemie, finde ich, hat ja nochmal so ein bisschen irgendwie alles entschleunigt. Und klar, man hat Sachen gemacht, die man machen konnte. Aber ich glaube, es ist schon bei mir gerade so, dass ich mir jetzt wirklich überlegen muss, okay, wo geht's hin? Also ich kann dir die Frage leider nicht beantworten, weil ich die Antwort dazu selber noch nicht habe.
Also auf jeden Fall hoffe ich doch auf die Bestsellerlisten. Meine Reise mit den Meeresschildkröten heißt dein Buch, was eben im März diesen Jahres erschienen ist. Ich kann das nur nochmal empfehlen. Den Link dazu in den Shownotes in der Podcast-Beschreibung. Und es gibt natürlich auch eine Webseite von dir und ich glaube auch eine Menge Social-Media-Kanäle, Instagram, Facebook und so weiter, wo man dich auf jeden Fall mitverfolgen kann, um dann eben zu sehen, was in den nächsten 2 Jahren ist. Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, in welche Richtung geht. Ich glaube aber ja nicht irgendwie wieder zurück nach Deutschland.
Eher wahrscheinlich nicht.
Nee. Wahrscheinlich was? Gibt es die Option?
Nein. Ja, Optionen gibt es immer. Also das ist halt auch so eine Sache, die ich immer ganz krass finde, wenn Leute mich fragen, wirst du da jetzt für immer wohnen? Da denke ich immer, boah, immer. Also da kriege ich immer so klaustrophobische Gefühle, weil ich eigentlich schon ein sehr freiheitsliebender Mensch bin. Im Moment ist alles gut, so wie es ist, aber ich glaube, ich will mir immer die Option offen lassen, dass ich irgendwo anders nochmal hinziehe. Oder eben auch notfalls nochmal nach Deutschland zurückziehe, also wenn es da irgendwas
notfalls.
Ja.
Da ist immer irgendwo eine Tasse Kaffee und eine warme Wohnung und da kann man wieder einziehen, ne?
Ja, ich meine, wenn mir jetzt der Job meines Lebens dort angeboten werden würde, man weiß es ja auch nicht. Ja. Also ich finde, ich bin ja keine Wahrsagerin.
Ja, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, dass du hier im Podcast zu Gast warst. Ich wünsche dir alles Gute. Bin sehr beeindruckt von deiner Arbeit. Ich kann das eben auch nur jedem empfehlen, sich da ein bisschen genauer einzulesen und auch vor allen Dingen entsprechend zu handeln, gerade in solchen Ländern. Ich sehe das auch übrigens in Irland, was ja ein so tolles Land ist, was so eine tolle Natur hat, aber die Leute einfach achtlos ihren Plastikmüll auf die Straße werfen in eigentlich einer Gesellschaft, wo wir alle gut gebildet sind, wo wir alle wissen, was damit passiert und gerade auf einer Insel, wo der Wind bläst und das alles ins Meer reinbläst und so. Teilweise wirklich total unverständlich und deswegen finde ich es toll, dass du so eine Arbeit machst.
Ja, vielen Dank und viel Spaß in Irland.
Ja, das war die letzte Folge vor der kurzen Sommerpause hier im Podcast von Einfach Aussteigen. Wenn du die Fotos noch sehen möchtest zum Leben von Christine in Costa Rica, zu ihrer Arbeit, dann komm unbedingt auch zum Instagram-Kanal von Einfach Aussteigen. Da gibt's wie immer die Bilder. Weiter geht es hier im Podcast mit neuen Episoden ab dem 23. August. Ich freue mich auf dich, wenn du da dann wieder mit dabei bist. Ich wünsche dir bis dahin schöne Sommerwochen. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere unbedingt den Podcast, damit du auch nicht verpasst, wenn es eben wieder losgeht nach der Sommerpause. Und du kannst dich auch bis dahin noch im Archiv umschauen. Freue mich auf jeden Fall wieder auf dich. Alles Gute, schöne Wochen, bis dahin. Ciao.